Raumfunk, der Podcast der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde.
Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Baumfunk. Das ist der neue Podcast der Studienorientierung. Ich bin Caroline und studiere im 5. Semester Global Change Management und übernehme jetzt hier die erste Folge. Hier im Podcast kümmern wir uns um alle Themen rund um Studieren, also wie bewerbe ich mich, wie finde ich den richtigen Studiengang, wo kann ich finanzielle Hilfe beantragen, wie sieht das Studierendenleben aus. Wir stellen hier verschiedene Hochschulprojekte vor und Vereine. Und heute in der ersten Folge geht es um die größte Veränderung in diesem Semester, dass das Studieren eigentlich gerade komplett von zu Hause aus läuft. Der Platz am Waldcampus und Stadtcampus ist so gut wie leergefegt. Der Plausch am Campus fällt aus, dafür gibt es Präsentationen, Vorlesungen, Seminare, Konferenzen bei Big Blue Button und viel Zeit zwischendrin, in der wir uns irgendwie selbst motivieren müssen, die nächste 2-Stunden-Vorlesung anzuhören oder an der Hausarbeit weiterzuschreiben. Also 2020 war für viele junge Menschen so digital wie noch nie. Wie es gerade so von zu Hause aus läuft, das haben wir ein paar Studierende hier am Campus gefragt.
Ja, was auf jeden Fall ein Vorteil ist, ist der jetzt kürzere Weg zum Kühlschrank für eine kleine Nervennahrung zwischendurch.
Dass man sich stärker selbst organisieren kann und muss und dadurch eben mehr Freiraum in seiner Arbeitsgestaltung hat.
Ist, wenn alle Vorlesungen aufgenommen werden, dass man die sich vor den Prüfungen noch besser zu Gemüte führen kann.
Ich denke, so im Hinblick auf Digitalisierung der Lehre und des Lehrbetriebs hat die Corona-Pandemie der Hochschule vielleicht auch ein bisschen so den Tritt in den Allerwertesten gegeben, der dringend nötig war.
Also mir fehlt total dieser zwischenmenschliche Austausch mit meinen KommilitonInnen.
Der direkte Austausch mit den Dozenten.
Die Struktur im Alltag.
So die spannenden, interessanten Begegnungen, die einfach auf dem Unigelände immer wieder stattgefunden haben. Die Projekte, von denen man so mitbekommt. Ja, man ist jetzt einfach viel isolierter.
Insgesamt ist die Lehre also flexibler geworden, die Wissensvermittlung öffentlich zugänglicher und das Ganze ist auch irgendwie zeitunabhängiger. Also ich kann mir meine Zeit selbst einteilen. Wie der Übergang von der Präsenz zur Digitallehre abgelaufen ist an unserer Hochschule, darüber habe ich mit Professor Alexander Pfriem gesprochen. Der ist Professor für Chemie und Physik des Holzes am Fachbereich Holzingenieurswesen. Und seit ein paar Monaten hat er auch noch eine andere Aufgabe. Er koordiniert und leitet das Team des Corona-Krisenstabs an unserer Hochschule.
Ich sitze hier zusammen mit Professor Alexander Pfriem. Er ist Professor für Chemie und Physik des Holzes sowie chemische Verfahrenstechnik hier an der Hochschule. Wir sitzen hier in Haus 25, das ist hinter dem Pförtnerhäuschen am Waldcampus, also ein bisschen versteckt. Guten Morgen, Herr Pfriem.
Ja, guten Morgen.
Sie sind nicht nur Professor hier an der Hochschule, sondern seit ein paar Monaten haben Sie auch noch einen anderen Posten hier an der Hochschule.
Ja, ich habe mehrere andere Posten, aber der jetzt hier von ganz großer Bedeutung ist, ist der Krisenstabsvorsitzende für die Corona-Pandemie hier an unserer Hochschule. Und diesen Posten, den habe ich seit März, seit quasi diese Corona-Pandemie ernsthaft auch auf unsere Hochschule übergegriffen ist, inne. Und wir versuchen halt in diesem Krisenstab alle Regelungen zu treffen, um Lehre, Forschung, Transfer an unserer Hochschule weiter zu ermöglichen und gleichzeitig eben aber auch den Gesundheitsschutz für alle unsere Mitarbeiter, für alle unsere Studierenden, für alle Leute, die hier tätig sind, zu ermöglichen.
Und wie können wir uns jetzt so einen typischen Arbeitstag als Krisenstabsbeauftragter vorstellen?
Naja, den typischen Arbeitstag, den gibt es natürlich nicht. Und es ist so, dass wir in einer Pandemie leben, die extrem dynamisch sich entwickelt. Wir hatten sehr, sehr turbulente Zeiten im März gehabt, wo wir innerhalb von extrem kurzer Zeit darüber entscheiden mussten, die Hochschulen zu schließen. Das ist uns allen noch gegenwärtig. Das war damals der 13.3., auch ein Freitag, der 13., an dem wir diese Entscheidungen treffen mussten. Und dann am darauffolgenden Montag war die Hochschule schon zu gewesen. Das war also extrem schnell und wir mussten super schnell reagieren auf diese dynamische Entwicklung. Wir haben dann natürlich geschaut, welche Lockerungsmaßnahmen wann möglich sind. Wir sind, glaube ich, in eine Zeit dann hineingekommen, in der wir relativ viel ermöglichen konnten im Sommer. Und die steigenden Fallzahlen, die wir jetzt seit dem Herbst wieder so beobachten, führen halt dazu, dass wir wieder wahnsinnig viel zu tun bekommen, dass wir sehr viel abstimmen und reagieren müssen und schauen müssen, was ist jetzt tatsächlich noch möglich und welche Einschränkungen müssen wir in all unseren Studierenden, unseren Mitarbeitenden an der Hochschule zumuten, ja, um gemeinsam diese Krise zu bewältigen. Von daher gibt es nicht diesen typischen Tag, also mal mehr, mal weniger. ist notwendig, um zu reagieren und zu Dinge zu besprechen, zu ermöglichen.
Und Ihre Aufgabe oder Rolle dann als Krisenstabsbeauftragte wäre dann, Leute zusammenzutrommeln, zu organisieren. Das läuft dann wahrscheinlich auch alles online ab. Die treffen mit anderen Verantwortlichen, was für Regelungen dann getroffen werden.
Genau, dahinter steht ja ein ganzer Krisenstab. Und da drinnen sind ja aus vielen Bereichen Leute, die Verantwortung tragen. Also aus dem IT-Service-Zentrum, aus der Abteilung für Liegenschaftsmanagement oder aus der Personalabteilung, aus dem Studierendenservice, aus der Hochschulkommunikation, alles Menschen, die ja zusammenkommen müssen, um über Dinge zu diskutieren, die wir hier in Kraft treten lassen müssen. Und natürlich müssen wir gleichzeitig darauf achten, dass eben auch die Möglichkeiten geschaffen werden, überhaupt Alternativen zu nutzen. Also digitale Lehre muss aufgezogen werden. Räume müssen gesichert und gereinigt werden in neuen Zyklen. All das muss irgendwo besprochen und natürlich auch in Gang gesetzt werden. Und das verlangt natürlich mehr als einfach nur zu sagen, dass man das so machen möchte, sondern es muss auch umgesetzt werden. Und dafür ist es ganz wichtig, dass man regelmäßig zusammenkommt. Das war zwischendurch tatsächlich sogar in Präsenz möglich, mittlerweile auch nur noch digital mit den Einschränkungen, die wir alle kennen, wenn wir digital zusammenkommen. Aber wir sind trotzdem mittlerweile, glaube ich, so professionell geworden, dass wir das auch im digitalen Raum sehr gut miteinander agieren können und sehr gut Entscheidungen treffen und durchsetzen können.
Und wurde der Krisenstab richtig gewählt oder wie wurde da die Auswahl getroffen?
Nee, der Krisenstab, der ist zusammengesetzt aus Personen, die die jeweiligen, ich sag mal, systemrelevanten, das klingt halt wahnsinnig komplex oder so, aber die Abteilungen besetzen, die wichtig sind, um den Betrieb einer Hochschule aufrechtzuerhalten. Und dazu aber eben auch die Mitglieder der Hochschulleitung und zum Beispiel auch die studentische Vizepräsidentin, damit eben auch die Belange der Studierenden eben in so einem Krisenstab mit berücksichtigt werden können.
Für Studierende hat sich ja im vergangenen Semester viel verändert auch. Was können Sie so für eine Bilanz ziehen vom letzten Semester? Hat es tendenziell eher gut geklappt oder gab es noch ein paar Bausteine oder Schwachstellen?
Ich glaube, wir alle, sowohl Studierende als auch Lehrende, sind ja sehr, sehr schnell in sehr, sehr kaltes Wasser gestoßen worden. Und ich glaube, dafür, dass das in dieser wahnsinnigen Geschwindigkeit passiert ist, sind wir ziemlich gut durch diese erste Phase der Krise gekommen. Dass da nicht alles funktioniert und dass man schauen muss, wie man digitale Lehre in einer wahnsinnigen Geschwindigkeit aufbaut, das verlangt wahnsinnig viel Respekt und Anerkennung für die Leistung, die dort Dozierende geleistet haben. Ich habe dort wahnsinnig gute Formate kennengelernt, die auch im digitalen Raum Arbeitsgruppen ermöglichen, ja, gemeinsames kollaboratives Arbeiten sicherstellen. Wir haben uns Gedanken gemacht, wie man trotzdem Praktika durchführen können. Dort sind Vorführpraktika entwickelt worden oder eben auch unter besonderen Hygienemaßnahmen vor Ort Praktika durchgeführt werden. Man ist mit Fahrrädern auf Exkursionen gefahren, weil man halt nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren möchte. All das hat also sehr viel Kreativität auch freigesetzt, sowohl unter den Dozierenden und den Studierenden, wo ich sehr, sehr stolz drauf bin, dass diese Kreativität eben dazu geführt hat, dass halt diese Hochschule einfach auch weiter funktioniert hat und ich glaube auch vergleichsweise gut funktioniert hat.
Jetzt gab es ja vor fast 2 Wochen wieder einen Teil-Lockdown. Wenn da von oben wieder gesetzliche Einschränkungen oder Bestimmungen kommen, wie läuft das an der Hochschule denn ab?
Naja, wir sind im Vorfeld ja schon über geplante Maßnahmen so ein Stückchen involviert. Es ist so, dass wir in einem regelmäßigen Kontakt mit unserem zuständigen Ministerium stehen. Und von daher ist es nicht mehr ganz überraschend, dass Veränderungen stattfinden. Und wir alle erkennen natürlich auch die Fallzahlen. Wir wissen, wie sich die Pandemie entwickelt. Und es ist für uns natürlich auch logisch nachvollziehbar, dass es dann Maßnahmen geben wird. Also von daher hat uns das jetzt in dieser zweiten Phase nicht wirklich überrascht. Wir haben auch immer kommuniziert, dass wir vorbereitet sein müssen, genau auf solche Situationen, die jetzt eingetreten sind. Und das waren wir auch. Also wir sind sehr zurückhaltend gestartet, was halt die komplette Präsenzlehre bedeutet. Wir haben gesagt, wir priorisieren unbedingt die Erstsemester, weil wir wollen, dass sie zumindest einige Lehrveranstaltungen wirklich vor Ort haben, damit sie die Hochschule kennenlernen, damit sie sich selber kennenlernen, damit sie in dieses Hochschulsystem besser eingeführt werden. Ich glaube, das hat an vielen Bereichen auch ziemlich gut funktioniert. Und wir möchten natürlich in den Bereichen, wo Präsenzlehre notwendig ist, ja, mit Studierenden, die in den Wald gehen, um dort Bäume zu bestimmen, die Pflanzen bestimmen, die auf dem Acker irgendwelche Erhebungen machen, Bodenprofile. All das sind Dinge, die muss man irgendwo in Präsenz durchführen und das versuchen wir weiterhin zu ermöglichen. Das hat bisher auch immer noch gut geklappt. Von daher bin ich auch der guten Hoffnung, dass wir das auch so weiter in diesem Semester durchführen können. Wenn wir halt solche Maßgaben bekommen, wenn wir also darüber reden, halt, was sind die Dinge, die jetzt an den Hochschulen als neue Einschränkungen greifen müssen, dann haben wir von Anfang an sehr stark darauf gedrängt, dass die Hochschulen weiter offen gehalten bleiben, dass wir weiterhin Lehrveranstaltungen auch in Präsenz anbieten können. Und diese Forderungen, diese Bemühungen der Hochschulen, die sind ja auch erhört worden. Also wir können genau das anbieten, aber andersrum sind wir eben auch unserer ganz besonderen Herausforderung sehr, sehr bewusst, die wir haben. Wir kommen hier mit vielen jungen Leuten zusammen, die häufig sehr viel mobil sind. Wir wissen, da gibt es eine sehr hohe Gefahr, dass sich hier Studierende, dass sich Mitarbeitende auch gegenseitig infizieren. Das muss man auf ein Minimum reduzieren. Und deswegen setzen wir auch diese Hygienemaßnahmen so konsequent um. Und ich bin sehr dankbar, dass das auch wirklich in den allermeisten Veranstaltungen sehr gut funktioniert, dass halt sowohl die Dozierenden als auch die Studierenden sensibilisiert sind und sich im Wesentlichen eben auch an diese Regeln halten. Und ich glaube, wenn man das macht, dann können wir auch in diesem Semester, glaube ich, davon ausgehen, dass halt ein Mindestmaß an Präsenzlehre und eine gute Online-Lehre insgesamt möglich ist.
Es gibt ja jetzt auch diese Warn-App, die vielleicht schon einige Studierende nutzen. Wie sieht es da aus an der Hochschule auch im Kontext, wenn ein Studierender, eine Studierende Kontakt mit einer positiv getesteten Person hatte?
Also wir empfehlen natürlich, also wir haben ja diese AHA plus A plus L Regel eingeführt. Na, AHA bedeutet ja Alltagsmaske, Hygiene und Abstand. Dazu empfehlen wir die Installation der Corona-Warn-App. Und hinzu kommt diese Komponente des regelmäßigen Lüftens. Wenn man das insgesamt so einhält, haben wir, glaube ich, schon sehr viele Maßnahmen ergriffen, die ein hohes Maß helfen, Infektionsrisiken zu reduzieren. Die Warn-App selber, uns ist bewusst, dass es erstens überhaupt gar nicht auf allen Smartphones funktioniert. Das ist natürlich klar. Und wir können natürlich auch nicht durchsetzen, dass sich jeder diese Warn-App installiert. Wir empfehlen es aber sehr stark, weil wir glauben, dass sie helfen kann in der Kontaktnachverfolgung, insbesondere, weil das ja heute eine besondere Herausforderung für die Gesundheitsämter ist, die gar nicht mehr in der Lage sind, genau diese Kontakte alle nachzuvollziehen. Von daher ist das, glaube ich, eine sehr gute Hilfe. Und wenn jetzt diese Warn-App anschlägt und ein rotes Symbol zeigt, dann heißt es da nicht Panik zu bekommen, sondern Kontakt aufzunehmen mit dem Gesundheitsamt oder es gibt die Telefonnummer 116, 117, mit der man also die Kassenärztliche Vereinigung Kontakt zu Ärzten bekommt, die einen dann beraten, wie man vorgehen soll. Die Corona-Warn-App selber ist ja so programmiert, dass sie eine Risikoabschätzung vornimmt. Also nicht jeder Kontakt mit einem später positiv getesteten Menschen wird gleich zu einer Rotfärbung kommen, sondern dann wird abgewogen, wie lange hat dieser Kontakt stattgefunden, wie nah waren die Personen gewesen und daraus wird errechnet, wie hoch das eigentliche Risiko ist. Und tatsächlich, wenn es rot ist, dann besteht Handlungsbedarf, aber eben keine Panik.
Ja, jetzt hat gerade das Erstsemester wieder gestartet. Viele haben gerade angefangen. Wo gibt es noch öffentliche Lehrräume hier, die auch gerade noch offen sind?
Ja, das war immer eine große Herausforderung, weil wir ja natürlich auf der einen Seite eine Kontaktvermeidungsstrategie fahren müssen, ja, möglichst nur die Studierenden zusammenkommen zu lassen, die gemeinsam in einer Präsenzlehrveranstaltung eine Bodenerhebung machen müssen oder in einem Labor tätig sein müssen. Das ist auf der einen Seite so. Auf der anderen Seite wissen wir, dass viele Studierende natürlich auch Lernräume benötigen, wo sie entweder kollaborativ zusammenarbeiten können, also auch mal in Präsenz, oder schlicht und ergreifend Computer nutzen, weil spezielle Software eben nur auf Computerpools installiert ist. Und darum war es uns wichtig, dass wir sowohl auf dem Stadt- als auch auf dem Waldcampus die Computerräume offen halten, die unter Hygienebedingungen mit Abstand und mit regelmäßiger Desinfektion genutzt werden können. In der Bibliothek mussten wir wieder Einschränkungen vornehmen, aber in begrenztem Maße ist auch dort das Arbeiten noch möglich. Und es gibt beispielsweise den Vorraum von der Mensa und andere große Räume, in denen man noch zusammenarbeiten kann. Am besten aber, wenn man es draußen kann. Das wäre natürlich am allerbesten im Sinne des Infektionsschutzes.
Das wird natürlich jetzt ein bisschen frostig, aber ja, es ist möglich, vielleicht für eine halbe Stunde.
Genau, ne? Aber vielleicht reicht diese halbe Stunde des Austausches aber auch, um dann sich klar zu sein, wie man dann digital weiterarbeitet. Also möglicherweise reicht es ja schon aus, wenn man sich eine halbe Stunde draußen getroffen hat, die Dinge persönlich besprochen hat und dann digital gemeinsam weiterzuarbeiten.
Um sich abzusprechen.
Zum Beispiel, ja.
Ansonsten am Waldcampus und Stadtcampus die Computerräume.
Genau, die sind weiter geöffnet.
Haben Sie vielleicht noch Tipps, auch jetzt nach den letzten Monaten, haben Sie ja auch als Dozierender digital gearbeitet, ganz viel. Haben Sie ein paar Tipps an Studierende, wie sie jetzt sich am besten wappnen für das nächste Semester?
Also erstmal so für die Dozenten halt. Also neben uns hier steht so eine Kiste mit dem ganzen Digitalkram, den man jetzt so benötigt, wenn man halt in eine Vorlesung hineingeht. Also ich selber mache eine Live-Veranstaltung im Seminarraum mit Tafel und Big Blue Button-Bild und muss dazu halt das Tafelbild auch abfilmen. Da muss man halt den ganzen Technikkram immer irgendwie aufbauen. Und vielleicht so eine kleine Anekdote: Tatsächlich habe ich einmal das Netzkabel von meinem Laptop vergessen gehabt und habe versucht, zwei Doppelstunden sozusagen ohne Netzkabel zu machen. Und 10 Minuten vor Ende der Lehrveranstaltung ist dann mein Computer einfach ausgegangen, weil es Akku leer war. Sowas passiert dann leider auch in solchen Lehrveranstaltungen. Ich glaube, alle haben es am Ende irgendwie doch lachend zur Kenntnis genommen. Aber manchmal, solche Pannen passieren ganz einfach dann auch, ne, wenn man halt eben nicht an alles denken kann und man hat versucht, in dieser Kiste alles drinnen zu haben, was man so braucht.
Aber die Studierenden waren vorgewarnt.
Naja, sie, plötzlich ist das Bild aus halt, ne? Also klar, das ist dann so, wenn der Strom alle ist. Ich glaube, das ist eine große Herausforderung für Studierende, wenn sie tatsächlich nur digital dabei sind, in Anführungsstrichen. Also weil über so einen relativ langen Zeitraum, wie so eine Lehrveranstaltung dauert, und das ist auch meine persönliche Erfahrung, ja, also 90 Minuten, die man dort Vorlesung hält, das ist wahnsinnig anstrengend, wenn man eben nur in Anführungsstrichen am Rechner sitzt. Und ich selber zeichne die Lehrveranstaltung zum Beispiel auch auf, sodass halt dann im Big Blue Button nachgeguckt werden kann oder nochmal im Nachgang sich das angeschaut werden kann. Das ist hoffentlich eine Hilfe. Ich weiß, das ist nicht in allen Lehrveranstaltungen so möglich oder erwünscht, aber es gibt eben diese ja doch Facetten der digitalen Lehre, die wir, glaube ich, so insgesamt ausfüllen können. Und Studierende lernen, glaube ich, zunehmend besser damit auch umzugehen und Strategien zu entwickeln, wie man in Zeiten digitaler Lehre eben trotzdem die wichtigsten Informationen zusammenbekommt. Das ist, glaube ich, schon anspruchsvoll, aber wir lernen eben glücklicherweise alle dabei. Also ich selber denke von mir, dass ich in Sachen digitaler Lehre auch besser geworden bin, auch wenn es eben nicht perfekt ist, so ist es einfach. Aber ich habe den Anspruch, das tatsächlich immer besser zu machen. Ja? Und ich glaube, dass das auch honoriert wird von den Studierenden oder auch wahrgenommen wird. Und andersrum wird auch einmal darüber weggesehen, wenn etwas nicht ganz perfekt läuft. Das ist eben irgendwo auch menschlich für uns alle. Und also dieses Feedback bekomme ich eben durchaus auch von den Studierenden. Also zumindest in den Lehrveranstaltungen, die ich durchführe.
Als kleine Abschlussrunde, die wir eigentlich allen Gästen in unserem Podcast stellen wollen, wenn Sie so auf Ihre eigene Studentenzeit zurückblicken, was würden Sie Studierenden hier an der Hochschule noch mitgeben auf den Weg?
Also meine eigene Studentenzeit, die war deutlich analoger als das, was wir heute erleben. Also ich habe noch tatsächlich Skripte im Copyshop kopiert bekommen und das waren dann die Unterlagen, die man bekam, also Lernplattformen und all solche Dinge waren damals gar nicht üblich gewesen. E-Mail lief über Telnet, ein wahnsinnig interessantes Programm, welches damals in den 90er Jahren existierte. Das hat sich mittlerweile alles sehr stark gewandelt, aber ich glaube, dass ein paar Dinge gleich geblieben sind, egal wann man studiert hat. Und ein Professor, Der Dekan der Fakultät, an der ich studiert habe, der hatte damals immer gesagt, und ich finde, das ist wichtig, studieren bedeutet sich bemühen. Und das ist, glaube ich, gleich geblieben, egal ob in einer analogen oder digitalen Welt. Es geht darum, sich zu bemühen, neugierig zu sein und vor allen Dingen den Stoff nicht nur quasi aufzunehmen, sondern kritisch zu reflektieren. Ich glaube, das kritische drüber nachdenken, das kritische Nachfragen ist in Zeiten des analogen Studiums genauso wie in Zeiten des digitalen Studiums so besonders wichtig, weil das, glaube ich, dazu führt, dass man wirklich Wissen schafft, indem man kritisch hinterfragt. Und das ist das, wo ich jeden Studenten, jede Studentin darauf einlade, sich wirklich damit auseinanderzusetzen und durchaus auch Dozentinnen und Dozenten in Frage zu stellen. Also das bedeutet jetzt nicht Respekt zu haben oder zu sagen, das ist alles Quatsch, sondern wirklich Fragen zu stellen. Weil das, glaube ich, sowohl bei den Dozierenden als auch bei den Studentinnen und Studenten einen Lernprozess nochmal über das eigentliche Erfassen von Dingen bringt, ja, und damit halt alle, glaube ich, auch voranbringt. Mhm. Also ich selber mag es sehr gerne, wenn halt Fragen gestellt werden. Nicht nur, dass dann quasi auch diese Wissensvermittlung unterbrochen wird, ja, und auch für alle anderen so ein bisschen so eine Art, okay, jetzt ist mal so ein bisschen Denken und Nachdenken Pause und nicht nur eine Aufnehmen Zeit. Das ist, glaube ich, sehr hilfreich für alle. Also auch für uns Dozenten halt, einfach auch mal in diesen Fluss unterbrochen zu werden und selber nochmal nachzudenken.
Selber nochmal reflektieren, was ich da eigentlich gerade erzähle. Ne?
Genau, und das funktioniert, glaube ich, sowohl, also ist im Digitalen schwieriger, na klar ist es schwieriger, man muss halt irgendwas in den Chat hineintippen oder so, das ist ein bisschen aufwendiger, aber trotzdem ist das gut halt einfach für das gemeinsame Lernen.
Okay, und dann noch die letzte Abschlussfrage. Haben Sie ein Buch oder ein Lieblingsbuch, was Sie sehr bewegt hat in der Vergangenheit oder was Ihnen sehr am Herzen liegt?
Naja gut, also Bücher liest man ja sehr viel und es gibt so viele Fachbücher, die man irgendwo liest, die man heranzieht, insbesondere dann, wenn man auch Lehrveranstaltungen vorbereitet. Aber das ist natürlich etwas, was man einfach in der Vorlesung auch den Studierenden sagt, halt schauen Sie mal in dieses Buch oder in jenes halt, um auf dem jeweiligen Fachgebiet nähere Informationen zu bekommen. Das ist, glaube ich, nicht das, was Sie jetzt meinen. Wenn man so in die Literatur sonst hineinschaut, mit dem man sich so beschäftigt, dann gibt es da natürlich wahnsinnig viele Bücher, die man irgendwo spannend fand, die man irgendwo auch manchmal heranzieht, um daraus zu zitieren oder einfach Dinge nochmal zu reflektieren. Mich persönlich faszinieren seit vielen Jahren die Stücke von Shakespeare als ein Beispiel aus der klassischen Literatur. Aber ich bin jetzt halt nicht nur so ein Klassiker-Fan, sondern ich lese auch sehr gerne interessante Romane, sehr interessante Bücher, die sich ja auch mit modernen Fragen und Themen auseinandersetzen. Und ich bin auch ein begnadeter Krimi-Leser. Aber tatsächlich halt so aus Shakespeare-Stücken, da mag ich einfach die Sprache sehr gerne, die dort gesprochen wird. Ich mag die Dialoge sehr gerne und ich finde auch so Zitate von Shakespeare häufig sehr, sehr treffend. Und sie haben ja auch eigentlich sehr viel Einklang in unserem täglichen Sprachbild. Und manchmal weiß man gar nicht, das kommt von ihm und so Einfluss genommen. Ja, und das ist schon etwas, was mich immer wieder fasziniert und wo ich auch immer wieder gerne entweder ein Buch hervornehme oder aber auch eine Verfilmung mir angucke oder, wenn es wieder möglich ist, ein Theaterstück anschaue.
Fällt Ihnen da so ein Zitat ein, was wir häufig noch benutzen?
Naja gut, also so ein Klassiker ist natürlich irgendwie Sein oder Nichtsein. Das sind Dinge, aber auch viel Lärm um nichts, sagt man ja auch manchmal ganz gerne. Das sind schon so Zitate, die alle irgendwo von Shakespeare kommen.
Das war die erste Folge.
Ja.
Dankeschön.
Vielen Dank.
Das war die erste Folge von Baumfunk. Schön, dass ihr dabei wart. In der nächsten Folge sprechen wir darüber, wie ihr den richtigen Studiengang für euch findet und wie der ganze Bewerbungsprozess abläuft. Bis dahin, euch eine gute Zeit.